Musikgespräch. Dankeschön. Ja. Herzlich willkommen zum Musikgespräch heute aus der Bar Basalt im Wedding. Wir sind im Wedding, yes!
Ja.
Wir sind live mit Publikum zum ersten Mal, Premiere.
Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll.
Bist du überwältigt, Daniel?
Ja, ich bin total überwältigt. Ich bin ein bisschen nervös. Wenn ich nervös bin, rede ich ganz viel Blödsinn.
Bei einem Podcast ist das, glaube ich, okay, Blödsinn zu reden.
Na, es gibt ja drei Dinge, die entscheidend sind. Ich weiß nicht, normalerweise gucke ich immer Scene an, jetzt muss ich euch ansehen, geht das so?
Magst du unser Publikum nicht so gerne
ansehen? Doch, aber ich mag dich halt auch sehr gerne. Das ist halt
du kannst ja manchmal so ein bisschen rüberluschern zu mir.
So ein bisschen, so.
Das ist also ein bisschen creepy. Also ja, dann schau lieber zum Publikum, ich höre dich ja trotzdem.
Was ihr nicht wisst. So, das ist sehr wichtig am Anfang. Was ihr nicht wisst, wir machen normalerweise mit unserem Podcast alle 10 Minuten Pause, weil ich alle 10 Minuten auf Toilette renne und pinkeln muss. Scene alle 10 Minuten total ängstlich guckt, ob die Aufnahme auch wirklich ist, ob die Aufnahme ist. Und wir schneiden halt konsequent jeden Scheiß, den wir erzählen, raus. Das ist jetzt in allen Fällen nicht so. Also mal gucken,
Bei Gustav Mahler zum Beispiel sind uns 20 Minuten flöten gegangen. Ja. Die Aufnahme ist dann abgebrochen, Technik halt.
Und seitdem
mussten wir dann neu machen.
Richtig, genau.
Seitdem bin ich so ein bisschen paranoid und schaue dann immer so zu meinem Laptop rüber. Ja, Aufnahme läuft noch, okay.
Genau, und ich bin sowieso paranoid. Und, das habe ich jetzt gerade festgestellt, das wisst ihr natürlich nicht. Sin wusste es auch nicht. Ich bin ein bisschen klaustrophobisch. Also ist jetzt nicht so geil hier in so einem Raum.
Daniel, hallo.
Mit Tür zu und so. Und es gibt keine Fluchtwege. Aber ich reiße mich zusammen.
Ich glaube, es wird auch noch richtig warm nachher,
weil
wir die Türen hier geschlossen haben.
Haben wir schon gesagt, über was wir reden?
Noch nicht. Aber ihr wisst es wahrscheinlich sowieso alle, mehr oder weniger. Wir haben es auf jeden Fall fleißig geteilt. Wir sprechen heute, da höre ich schon Bier, wir sprechen heute über, nicht nur Bier, über Musik und Bier.
Genau.
Also es geht immer auch um die Verflechtung dieser beiden kulturellen Errungenschaften.
Ja. Das ist total wissenschaftlich heute.
Hoffentlich.
Soll ich einsteigen?
Steig gerne ein, ja.
Genau, also was tut man als guter Wissenschaftler, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt? Man googelt, natürlich. Man googelt. Recherche. Also ich habe jetzt ganz simpel, ich kann euch schon spoilern, es kommt halt nicht viel bei raus. Das ist der Grund, warum die Recherche nicht so lange gedauert hat.
Und weshalb wir diese Sendung machen.
Ja, richtig.
Wir wollen ja so ein bisschen Musik und Bier enger zusammenbringen.
Genau, und fange jetzt erstmal ganz populär an und habe das mal bei Google eingegeben. Und erwartungsgemäß findet man bei Google nichts Wirkliches. Also ich habe es gibt natürlich Veranstaltungshinweise, also es gibt wohl irgendwo im Süden gibt es irgendwo eine Jazz-Veranstaltung, die Musik und Bier heißt in der Tat.
Im Ernst, eine Jazz-Veranstaltung?
Ja, also naja, Jazz im weitesten Sinne so. Also das so,
okay.
Ja. Und man findet ein paar Studien letztlich, aber auch nur jetzt sehr boulevardesk. Ich habe eine mitgebracht von jetzt.de, hat mir vorher jetzt nichts gesagt.
Jetzt.de.
Sie haben ganz fancy hier rüber geschrieben, Partner von Süddeutsche. Ich glaube, das soll den seriösen Anstrich dem Ganzen geben.
Das stimmt. Es ist schwer, eine Partnerschaft mit der Süddeutschen einzugehen.
Ich weiß nicht, so.
Ja. Keine Ahnung.
Ja. Was Bier noch besser macht, Musik, sagen Forscher. Also ich meine, in den Zeiten von im Trumpismus kann man natürlich grundsätzlich einfach sagen, es gibt eine Studie und diese Studie belegt das.
Und dann stimmt das.
Und dann stimmt es, genau.
Ich meine, so argumentieren wir permanent.
Genau, eigentlich schon. Also ich sag auch immer, also wenn ich wirklich was mit Nachdruck sage, dann sage ich entweder, ich bin promoviert oder ich sage, es gibt eine Studie über. jedenfalls steht da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Spannendes drin, nur damit ihr es mal gehört habt. Es ist ja eine Aufklärungssendung auch ein Stück weit.
Wir verfolgen einen Bildungsauftrag.
Ja, dass es hier darum geht, dass wir haben 100 Leute hingesetzt, Bier getrunken, dann haben wir den Musik vorgespielt und dann schmeckte ihnen das Bier besser. So, aber ich habe es jetzt mal in einem Satz versucht zu raffen. So, wie gesagt.
Was für Musik haben Sie denn den Leuten vorgespielt?
Das steht hier auch und zwar, hier steht nur, dass sie das, es waren Belgier übrigens, also durchaus bieraffin. Das geht um so ein besonderes Bier, Brussels Beer Project. Das ist Genau. Und zwar haben sie unter anderem...
Von wann ist denn die Studie?
Sie haben, die ist von 2016. Hier steht, Partner von Süddeutsche Zeitung. Sie haben unter anderem, haben sie der British, von der britischen Band The Editors denen was vorgespielt.
Ist doch eigentlich eher so ein bisschen düsterer, melancholischer.
Ja, jedenfalls...
Dann muss man Schwarzbier dazu trinken. Oder englisches Ale.
Lange Rede, kurzer Sinn. Das Bier schmeckte den Damen und Herren besser nach diesem...
Als die Vergleichsgruppe ohne Editors.
Genau, genau.
Also hört Editors.
Ja. Also das ist jetzt Google. Also das ist wirklich... Also ich habe dann auch ein bisschen weiter gesucht. Das mehr gibt's nicht. Um es kurz zu machen, Stabi-Cut, also Staatsbibliothek-Katalog, nix. Nix. FU-OPAC, HU-OPAC, nix. Es gibt ein bisschen was, aber das wollten wir erst später machen, zu Bierwerbung. Und da wird dann auch über die Musik gesprochen.
Also ich habe auch tatsächlich wenig wissenschaftliche Literatur gefunden zu Musik und Bier. Die meisten Studien, die ich dann gefunden habe, ich habe jetzt tatsächlich intensiver die Bibliothek der Humboldt-Uni Berlin durchgesucht. Die meisten Studien gehen dann so ein bisschen Richtung Verhalten im betrunkenen Zustand, Verhalten zu Musik oder sind so ein bisschen therapieorientiert. Also wie kann ich Alkoholismus mittels Musik auch heilen? Sonderlich erhellende Studien habe ich dort nicht gefunden. Und ich habe aber in so ein paar Büchern auch geschaut zu Bier, ob da Musik denn Erwähnung findet. Ich habe ein paar mit.
Die haben jetzt eins hoch. Ein bisschen schlecht postiert. Nee, da musst du, das ist alles sehr eng hier. Aber du bist so klein, Scene.
Deswegen komme ich doch auch so gut daran.
Aber das, nicht, dass du umfällst.
Keine Angst. Wenn man nicht so groß ist, dann hat man einen sehr tiefen Schwerpunkt. Dann fällt man nicht so leicht um.
Ist es so wie mit den Ameisen, die fallen und dann nicht kaputt gehen? Oder? Komm, lese mal dein Buch.
Nee, das ist was anderes.
Gut.
Ich habe dieses Buch hier mitgebracht. The Oxford Companion to Beer. Das ist quasi ein Lexikon, ein Bieralmanach, wo alles Mögliche zu Bier drin steht. Zum Beispiel hier der Artikel Thomas Jefferson, 1743 bis 1826, is most famous as the principal author of the Declaration of Independence and as a politician who later served as the third president of the United States. Bla bla bla. Und dann geht es um seine Biervorlieben.
Aber steht da auch was über Musik drin?
Leider nein.
Gar nicht.
In diesem dicken Schinken steht viel drin. Es steht nichts zu Musik drin, nichts zu Songs oder so, nichts zu Singing über Musik, zu Musik. Also eigentlich auf den Müll damit.
Die Literaturliste wird durchaus kurz jetzt wahrscheinlich.
Ja, wir können das ja da reinpacken.
Also diesen Jetzt-Artikel wollte ich schon reinpacken.
Ja, so, wir können ja auch so Negativbeispiele da reinpacken.
Ja.
Ich habe noch so ein bisschen weiter geforscht dann, was es sonst noch gibt. Und bin tatsächlich fündig geworden bei so Liederbuchsammlungen. Da ist jetzt die Frage, ob das dann tatsächlich musikwissenschaftliche Literatur ist, weil das dann ja eher schon Primärquellen sind. Aber ich habe auch da mal was mitgebracht. Jetzt muss ich mich wieder bücken.
Soll ich dir was abnehmen? Das, also,
ich habe hier etwas mitgebracht.
Oh, das sieht interessant aus.
O du edles braunes Bier. Lieder, Schnaderhüpferl, Bilder und Texte über das Bierbrauen, Ausschenken und Trinken.
Ja, aber das ist doch was.
Also, herausgegeben vom Volksmusikarchiv Volksmusikpflege, Bezirk Oberbayern. ist auch noch gar nicht so alt. Ist, glaube ich, von 2000. Ich habe es mir aufgeschrieben, weil meine Notizen sind größer geschrieben als das hier in dem Buch. Von 2016 tatsächlich. Und
wer ist der Herr da? Der sieht sehr
Der Herr ist Josef Mederer, Bezirkstagspräsident von Oberbayern.
Okay.
Und das ist eine Sammlung von Trinkliedern, die sich alle mit Bier befassen. Es geht los mit dem titelgebenden Stück O du edles braunes Bier. Ich kann leider nicht richtig bayerisch sprechen, sonst würde ich das hier irgendwie versuchen, schön zu rezitieren. Und dann geht's weiter mit Mai Andel hat gesagt: Also lustig, ich bin froh, das Jahr ist gut.
Aber immerhin hast du das R gerollt bei froh. Ja.
Gerade aus dem Wirtshaus.
Ja.
Oh, halbe Bier, zwei halbe Bier.
das ist ja cool, Alter. Gib mal her.
Und es stehen auch so ein bisschen Hintergrundinformationen zu den Stücken mit dabei. Das kann ich tatsächlich sehr empfehlen.
Wollen wir das jetzt einfach mal so, weil es sich anbietet, rumgeben? so? Oder ist das jetzt ein bisschen machen, zu, ist das zu oldschool?
Nee, mach das. Ich meine, wir arbeiten hier mit Büchern. Wir sind sowieso oldschool.
Ja, okay.
Da kannst du es auch rumgeben, okay, glaube
ich. Also ich gebe das jetzt mal rum, ja? Dann,
und wir hoffen, dass es nachher wieder hier ankommt.
Wir machen das so wie in der Uni. Ich gebe es hier vorne ab und dann guckt ihr alle rein und dann kommt es hier hinten wieder. Und wenn nicht, dann ist ja da. Du hast es ausgeliehen.
Ich habe es ausgeliehen, ja.
Also mir ist eigentlich...
Ist ja ein dünnes Heftlein. Ja. Im Zweifel kaufe ich das bei Amazon nochmal gebraucht und gebe es der Uni. Habe ich schon mal gemacht mit Büchern, die ich verloren habe. Also geht. Ich habe dann so ein bisschen weitergeschaut, wie es denn mit populärwissenschaftlichen Büchern aussieht. Da gibt es deutlich mehr. Da gibt es auch tatsächlich gerade in den letzten paar Jahren im Zuge dieser Craft-Beer-Bewegung fast einen Bücher-Hype mit Büchern über Craft-Beer und über die Geschichte des Bieres und wie man selber Bier brauen kann und so weiter. Ob das dann noch so wissenschaftlich ist, weiß ich nicht. Und der Zusammenhang zu Musik ist in der Regel halt darüber auch nicht gegeben.
Also das gar nicht, also gehe ich davon aus, dass, also ich meine, wir sind ja amtliche
Musikwissenschaftler. Du hast sogar einen Doktor,
ja, ich bin dabei. Ja, hab ich schon erwähnt. Ne? Ja,
so. Dr. Also, Daniel, ich,
ja, genau,
Dr. So. Dan.
Ja, also offenbar scheint es dann, also, wie lange hast du recherchiert, Zin? Komm, sei ehrlich.
Tagelang.
Ja, genau. Also, aber es scheint in der Tat jetzt dieses Buch, was explizit diese beiden Themen vereint, zu geben. Also jetzt unabhängig davon, ob das jetzt, wie intellektuell, wissenschaftlich das jetzt ist, gibt es anscheinend eigentlich so gut wie gar nichts. So, also das
ziemlich wenig. Ja. Ich muss dazu natürlich sagen, ich habe jetzt vornehmlich an der Humboldt-Uni gesucht, weil ich dort selber promoviere und deswegen Zugang zu den Sachen dort habe. Es mag auch andere Veröffentlichungen geben und die HU ist ja jetzt auch nicht das Nonplusultra.
Ja gut, aber es
aber ist so in der Tat, die Basic-Geschichten haben sich schon am Start eigentlich und ja, dann müssen wir es halt heute reißen.
Ja.
Ich habe hier noch so ein kleines Buch, das gehört dann zu den populärwissenschaftlichen Sachen von Markus Raupach, Bier, Geschichte und Genuss. Immerhin halbwegs seriös so, aber die arbeiten dann halt nicht mit irgendwie den Quellenverweisen in der Form, wie wir das uns gerne immer wünschen würden. Aber kann man auch mal reinlesen, wenn man so ein bisschen über Geschichte des Bieres hören möchte.
Ja, da müssen wir ja mehr oder weniger jetzt von vorne anfangen, sozusagen.
Sollen wir das mal machen?
Also, ja. Nicht belieren, wenn man es nicht kann, ziehen, ja?
Das tut mir leid.
Ja,
ich fall da manchmal so halb unterbewusst rein.
Ich nur, wenn ich ein bisschen nervös bin und ein bisschen was getrunken habe.
Später.
Ja, dann würde ich sagen, können wir ja mal mit unseren Stargästen anfangen.
Wir haben heute Gäste da, weil es hier in dieser Bar ja auch Bier zu trinken gibt.
Genau.
Sehr gute Cocktails, aber auch sehr, sehr gutes Bier.
Genau, es gibt eine Geschichte, warum wir
überhaupt hier sitzen.
Ja, genau. So. Und die Geschichte lassen wir über Florian erzählen, oder?
Okay, begrüßt den Gründer und Besitzer und Brauer und Bierliebhaber Flo und ebenfalls Gründer, Besitzer, Brauliebhaber, Biertrinker Shakuan. Einen heftigen Applaus bitte.
Genau.
Hallo.
Hallo Flo. Hallo, ich sehe dich gar nicht.
Flo in Blau
und
Schacke in Rot. Extra abgesprochen.
Genau.
Ja.
So, Flo, erzähl doch mal, warum sitzen wir hier und was für ein Bier machst du denn so?
Ich mache in erster Linie sehr leckeres Bier.
Was ihr alle trinkt jetzt.
Genau, trinkt jemand Bier? Ist ja die Frage.
Da gehen ein paar Gläser hoch. Ich trinke nachher, ich bin gerade noch bei Limonade.
Schmeckt's denn? Das war ein bisschen unenthusiastisch. Ja, aber. die Sache, der Hintergrund der ganzen Geschichte ist der, ich habe vor 3 Jahren angefangen mit Hobbybrauen und habe dann angefangen im Himmelbeet, was auch hier im Wedding ist ein Urban Gardening Projekt, wo ich seinerzeit gearbeitet habe und dann erstmal dort auch Bier gebraut habe. Und mir dann gedacht habe, wie kann ich die ganze Sache noch größer machen? Und dann habe ich mich an den Herrn Shakuan von der Nordachse gewendet. Und wir haben gesagt, wir brauchen zusammen das Nordberliner Pils. Möchtest du vielleicht mal
was sagen? Das war übrigens hier. Das war tatsächlich hier. Das war sehr spannend.
Er
meinte eigentlich, genau hier, aber eigentlich, Lubik, dachtest du ein bisschen mehr, dass es ein kleiner Spaß wird. Also das war so ein bisschen, das war halt einfach mal so eine Aktion machen. So. Also sein Bier mal etikettieren oder so, so wie vielleicht auch schon mal Leute gemacht haben.
Ja.
Also andere Rapper zum Beispiel haben, gibt da einen noch in Deutschland, der hat das auch schon mal gemacht vor kurzem, dass es dann so eine Aktion gibt, wo dann mal sein Gesicht drauf ist. So. Und dann habe ich aber gesagt, nee, wenn dann, lass uns mal richtig machen.
Ja.
Und da sind wir gerade dabei sozusagen.
Ja, passt auf mit so kleinen Späßen. Dieser Podcast war auch eine Schnapsidee, im wahrsten Sinne des Wortes. Und
jetzt sind wir Stars, also ich meine, guck mal.
Wir sind also fast so viele Leute wie auf Schackes Konzerten.
Ja. Also ist jetzt die Frage, war das jetzt ein, also pass auf, was du sagst. Also,
wer es von wem hat. Ja?
Ja, genau.
Vielleicht habe ich das auch bei euch abgeguckt.
Wir ordnen uns dir da gerne unter.
Auf jeden Fall.
Wie kommt ein Rapper dazu, Bier zu brauen?
Na, in erster Linie, wenn er gerne Bier trinkt, wenn er Geld verdienen will. Nein, naja.
Kann man so viel Geld
damit und wenn dann jemand ankommt wie Florian und sagt, also wenn dann einer kommt und natürlich auch noch diesen Input gibt. So. Wir hatten natürlich schon früh überlegt, als wir die Musik gemacht haben und ich erzähle die ganze Zeit vom Saufen so, das ist ja natürlich geil, wenn man ein eigenes Getränk macht. Aber die Initiative zu ergreifen, ist dann die andere Sache so. Und dann hat sich das natürlich ergeben, wenn einer ein bisschen Ahnung hat, wie man das zusammenmischt. Wir haben vielleicht Ahnung, wie man es loswerden kann. Dann lass ich das machen. Ne? So.
Ist Produktion und Vertrieb kommen da quasi direkt zusammen.
Ja, naja.
Oder siehst du dich eher als Endverbraucher?
Na, am Anfang ja. Wir hatten ja erst in Berlin gebraut, da gab es dann auch Probleme, dann haben wir die Scheiße natürlich selber gesoffen. Aber also tatsächlich haben wir dann immer unsere Kumpels vorbeigebracht, so, weil ja, gab es dann. Ist natürlich ein langer Weg und nicht einfach. Und ich sehe mich natürlich auch als Endverbraucher. Dummerweise ist der teuerste Späti in Berlin, das hat der von meiner Haustür.
Oh,
aber,
unpraktisch.
Ja, natürlich. In erster Linie macht Florian eher so kümmert sich um die Produktion. Wir machen dann das Marketing und den Vertrieb machen wir irgendwie alles zusammen.
Ja. Du rappst auch über Bier, ne?
Auch, gerne. Nicht nur, ich rapp auch über andere fürchterliche Sachen so. Ja, aber
fürchterliche
auch,
Sachen.
Ja.
Rappst du über Nordberliner Pilz oder rappst du einfach über Bier im Allgemeinen?
Das ändert sich jetzt gerade.
Ja.
Also ich mache auf jeden Fall jetzt einen Nordberliner Song, natürlich auch, klar.
Ah, geil.
Aber den habe ich noch nicht gemacht.
Okay, aber den gibt's dann bald.
Ich muss erstmal genug trinken, um genug sozusagen auch Input zu bekommen.
Ja.
Input. Und ich habe immer schon über Bier gerappt und über Nordberlin und jetzt über das Nordberliner Pilz natürlich die perfekte Symbiose.
Ah, das stimmt. Fast so perfekt wie Musik und Bier irgendwie zusammenzubringen.
Ja, vielen.
Haut das denn hin, die Symbiose aus Hip-Hop, Rap und Bier? Oder ist da Kiffen irgendwie so ein starker Konkurrent, der da irgendwie zwischenkommt? Oder ergänzt sich das? Weil Marihuana jetzt ja auch eine Szene-Droge ist.
Ich kiffe jetzt gerade mehr, weil ich aufgehört habe zu rauchen. Jetzt lachen meine Freunde mal so hin, das ist voll der Kiffer. So. Aber ich finde natürlich auf Festival und so, wenn ich jetzt so auftrete, natürlich cooler Bier, pusht er eher so. Die Leute sagen, ja, er macht müde, aber gut, dann nimmst du halt Schnaps so, aber zum Feiern ist schon Bier geil, also saufen geiler als jetzt kiffen so. Oder?
Es stillt auch den Durst und man hat.
Kiffen ist ja sozusagen eher, wenn du zu Hause dann kiffst und deine Pflanzen gießt oder für die Uni lernst oder so, dann kannst du halt Kiffer-Rap hören. An Saufen-Rap geht natürlich auch nach vorne, so macht Spaß, so, weißt du, warm, Alter. So.
Ja.
Ich kann das total nachvollziehen.
Ich kann das auch total nachvollziehen. Ja. Auf jeden Fall. Ist auch alltagskompatibler.
Bis
zu einem gewissen Grad.
Ja.
Auf jeden Fall kann ich zumindest für mich besser dosieren. Wenn ich ein Bier trinke, weiß ich ungefähr, was bei rauskommt. Wenn ich einen Joint rauche, schwierig. So. Manchmal ist dann erstmal Feierabend für 4 Stunden.
Ja, tricky.
Habt ihr aber auch mal, wenn ihr so toll recherchiert habt, habt euch wirklich Mühe gegeben, so, habt ihr euch auch mal überlegt, wo dann noch Musik und Bier zusammenkommen können? Zum Beispiel bei anderen Künstlern. Also, weil das finde ich interessant. Gibt ja nun wirklich schon einige, auch Rockstars und so, die vielleicht auch sogar ein bisschen bekannter waren als ich, die dann auch ja gerne mal Alkohol getrunken haben oder so, ja? Und wer dann da, warum die nicht alle eigene Produkte rausbringen? Das machen viele.
Ja, ein paar machen das.
Ich kenne mich da auch nur aus, ich weiß jetzt nicht, haben die Beatles, haben die Beatles was Tolles rausgemacht, haben die Stones was rausgebracht, so, da müssen wir doch mal nachhaken.
Also jetzt im Sinne von Produkten oder im Sinne von Songs?
Nee, von Produkten.
Von Produkten.
Also das sind Songs sind auch Produkte. Aber
ich meine, schon klar.
Aber ich meine so mal Merchandise. Also alkoholische Getränke. So.
Also da
welche Künstler haben schon bekannte alkoholische Produkte rausgemacht? Da gibt es doch bestimmt welche. Kann nicht sein, dass ich der Erste bin.
Da bin ich
Sido macht Wodka und so. Sido macht Wodka.
Aber
da musst du doch gucken. Leute, die vorher schon...
Flo weiß was.
Da kann ich in der Tat auch mal dazwischen funken.
Ja, gerne.
In den USA hat jede größere Band hat ihr Bier. AC/DC, Metallica, alle Großen haben was. Es gibt ja auch Rapper, die es in den USA auch schon haben. Also Run the Jewels, Chance the Rapper. Run the Jewels. Hallo?
Ich verstehe nicht Englisch.
Das verstehst du.
Gut, aber
brauen die das tatsächlich dann selber? Bei Rammstein, die schreiben doch ihren Namen wahrscheinlich da drauf und verkaufen es dann auf Tour, oder?
Ja, genau, das ist nämlich der große Unterschied.
Dass ihr euer Bier selbst braut.
Ja, beziehungsweise, dass es nicht nur einfach eine marketingstrategische Idee ist, sondern dass die Leute wirklich dahinter stehen und zum Beispiel auch selber Vertrieb mit organisiert und
voll dabei würde ich auch ähnlich sehen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es zu den Beatles bestimmt Bier gab damals. Es gab alles mit Bier. Es gab Kanarienvögel mit so einer Beatles-Frisur, die gezüchtet wurden. Und
krass.
Perücken und Beetlebirds hießen die. Ich glaube, meine Mutter hatte so einen.
Deine Mutter hatte einen Beetlebird?
Ja, müsst ihr mal gucken.
Wollen wir das rausschneiden?
Nein. Es gab alles mit Beatles, wirklich den letzten Scheiß. Deswegen gab es bestimmt auch Beetle Beer. Ich meine, das klingt auch gut. So. Und
ich bin immer noch beim Beetlebird, Entschuldigung.
Das flasht dich gerade so.
Ja, ich bin best nicht.
Aber selber gebraut haben die meines Wissens nach nicht.
Da muss man natürlich auch mal den, sagen wir so, Rammstein oder so. Ich weiß nicht, was die machen. Oder Sido zum Beispiel macht, deren Wodka auch ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn ich jetzt, also, vielleicht ist ihm das auch einfach dann so anstrengend und er hat es nicht ganz so nötig, den Vertrieb selber zu machen.
Ja, das stimmt. Nimmt viel Zeit in Anspruch, ne?
Muss man ja mal dazu sagen. Also, der sagt dann vielleicht einfach hier, nimm mal, guck, ich schieb mal ein bisschen was vom Konto rüber. Und dann macht ihr das schon. Aber dadurch hat es natürlich nicht diesen Charme und nicht diesen auch ideologischen Ansatz dahinter, so, den wir da vielleicht mitbringen. So. Und außerdem kann man diese ganzen Getränke vielleicht in irgendwelchen im Internet kaufen oder so, aber wir versuchen ja wirklich auch unser Bier aus dem Kiez für den Kiez, wie wir es ja auch sagen, so, natürlich, dass es in den Spätis ist, da wo wir herkommen, so, das ist, weißt du, so, jetzt laufe ich halt durch ein Wedding so
und da kaufe mal ein eigenes Bier jetzt,
so. Das ist natürlich ein geiles Feeling, was dann halt auch ein Superstar vielleicht dann trotzdem nicht hat, vom Gefühl her, so, dafür, weißt du, egal was er jetzt für Umsatz macht oder so.
Das heißt, es ist so ein bisschen auch so ein Local Branding. Ich meine, im Hip-Hop geht es viel irgendwie auch so darum, die eigene Hood zu representen.
Ja, auf jeden, natürlich.
Und so ein Bier unterstützt das einfach noch.
Ja, na voll. Also ich finde es auch gar nicht lustig, das ist 100% genau.
Das ist auch überhaupt nicht lustig gemeint.
Ich meine, ich komme von hier so, Florian ist aus Reinickendorf, so, ich bin geboren, so, ich lebe seit 11 Jahren im Wedding. So.
Daniel ist auch hier.
Naja, meine Eltern kommen aus dem Wedding. Ich bin ursprünglich aus
Reinickendorf. Also ja, ich bin in Reinickendorf. Nordberlin, Reinickendorf.
Aber weißt du, das ist natürlich ein geiles Gefühl. Natürlich.
Ich komme vom Kutschi, Alter.
Kutschi, ja. Ist auch fast Grenze. Meine Schwester wohnen auch beide doch Kutschi.
Und da geht einiges, Bruder. Mann.
Nee, jetzt wohnen sie beide nicht mehr. Ja, okay, aber das ist natürlich so ein, muss man ja nicht so sehen oder nicht so, aber wenn man natürlich damit aufwächst, so, und ich natürlich vom Hip-Hop komme, damit groß geworden bin, natürlich habe ich in meiner Musik, erzähle ich ja auch immer, ich habe so von Nord-Berlin, den Begriff habe ich vielleicht auch so ein bisschen mitgeprägt, so vorher war es immer, gab es ja so Ost, Süd, West-Berlin wurde viel so, sagen wir mal, in den alten Berliner Rap-Sachen sozusagen immer beworben oder die Leute haben sich das auf die Flagge geschrieben und dadurch den Kontext von beiden Seiten habe, weil ich ja auch schon trotzdem meine Familie aus Ostberlin kommt, aber ich trotzdem natürlich mal an dieser Grenzregion und 89 geboren, also das dann nicht mehr ganz so Thema ist, so halt dieses Nordberlin so machen und natürlich ist es dann so, wenn ich jetzt das Bier, haben wir deswegen auch so benannt natürlich so, dann ist es so und das kann man natürlich irgendwie auch affig finden oder so, keine Ahnung, aber wenn man aus dem Kontext kommt so, ist es natürlich eine geile Sache. Finde ich cool, auf jeden Fall, für mich so und natürlich auch für die Leute so, wenn man ein regionales Getränk hat, so.
Ja, super schön, finde ich gut, ich trinke es gerne, ich plaudere jetzt wieder aus meiner privaten Nähkiste, das war mein Hochzeitsbier.
Yes, okay, Digga. Jetzt, okay, jetzt verstehen wir uns.
War Beetlebird auch da?
Beetlebird war nicht da. Der ja. Beetlebird ist schon längst tot.
Ja. Vielleicht gibt es ja Beetlebird 2 oder Beetlebird 3. Genau, ich wollte nur ganz kurz, dass ihr das wenigstens mal gehört habt. Flo hat mich in der Tat angesprochen, weil Flo ist auch ein bisschen Fan von uns.
So ein bisschen, hörst du unseren Podcast?
So eigentlich, genau. Und Flo meinte, ey, ich mach doch einen Podcast, ich mache ein Bier und ich raffe es sehr zusammen. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir hier sitzen. So, weil Flo gesagt hat, lass uns das doch mal fusionieren.
Ja, hat doch gut geklappt.
Ja, genau.
Vielen lieben Dank für die Idee.
Wollt ihr sitzen bleiben? Also, vielen Dank, das war sehr authentisch. Ja, ja.
Viel Spaß noch, ja. Viel Erfolg.
Cool. Dankeschön. Ich hätte jetzt einfach mit in die Pause.
Prost.
Ich habe eine kleine Studie gefunden. Und zwar hat diese Studie, ich lese mal den Abstract, ich übersetze ihn mal simultan, ja, weil ich euch nicht die ganze Studie vorlesen möchte. Das Ziel dieser Studie war zu testen, ob das Konsumieren gewisser Musikgenres Einfluss auf das Trinkverhalten hat. Und es wurde mit unterschiedlichen Musikgenres gearbeitet und Leute hörten gewisse Musik und sollten dann dazu trinken und es wurde geschaut, wie viel Bier sie trinken. Und zwar waren folgende Genres vertreten, was auch immer das dann bedeuten soll: Popmusik,
geil,
Hardrock, Rap und klassische Musik.
Das sind ja mal tolle Kategorien. Das sind ja, die sind ja überhaupt nicht schwammig oder so.
Geh mal davon aus, dass das keine MusikwissenschaftlerInnen
waren. Sina hat gesagt, ich soll näher ans Mikrofon. Haben. Aber dann habe ich wieder diesen Krummrücken. Also ich meine, wer hat denn hier dieses Mikrofon aufgebaut? Wenn du. Ich so muss.
Und Ergebnis dieser Studie war dann, was tippt ihr, zu welcher Musik haben die Leute am meisten getrunken? Zur klassischen Musik tatsächlich.
Ah ja.
Damit lasse ich euch in die Pause und wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Bis gleich.
Okay, zweiter Teil, Musik und Bier.
Herzlich willkommen zurück. Ja. Vielen Dank.
Ich finde übrigens, ich habe jetzt dieses Bier getrunken, also ich kenne ja Flo's Bier. Es ist wirklich gut. Also es ist wirklich zu empfehlen. So. Darf ich das so sagen? Also ich meine, ist das Guerilla-Marketing oder?
Wir müssen dazu sagen, wir kriegen kein Geld dafür.
Nein.
Also wir kriegen wirklich kein Geld.
Das ist eine Win-Win-Situation, ne? Ihr trinkt das Bier von Flo, ihr hört uns zu und so.
Und wir wissen ja, dass mit der richtigen Hintergrundstimmung das Bier sogar noch besser schmeckt.
Genau. Das ist eine super Überleitung.
Haben wir ja gelernt.
Ich habe festgestellt, Sean, du hast den Nietzsche nicht zitiert. Wolltest du den Nietzsche nicht zitieren?
Der Nietzsche kommt noch.
Okay.
Wenn wir über die Kulturgeschichte des Bieres sprechen.
Ach so, ich dachte, wir reden jetzt über Musik, also über Musikbeispiele. Darf ich nicht anschauen.
Können wir machen? Oder als erstes kurze Kulturgeschichte des Bieres.
Nee, dann lass uns das so machen, weil ich fand die Überleitung ganz gut über Musik für Bier. Also wir machen ja jetzt quasi Musikgespräch mit für Flo und sein Nordberliner. Ich habe mich mit Musik für Bier, mit Werbung auseinandergesetzt. Ich habe mir mal so angehört, was so die Big Names machen. Das sind jetzt alles keine krassen Neuigkeiten wahrscheinlich für euch. Es gibt in der Tat sehr wenig Bier mit Musik, mit originaler Musik.
Aber es gibt bestimmte Musik, die mit bestimmten Biermarken verbunden ist.
Genau, also es gibt diesen Klassiker Warsteiner, also sprach Zarathustra.
Ja.
Ne, wobei wir wieder bei Nietzsche wären. Und Beck's Sail Away finde ich ganz spannend.
Ist es das immer noch?
Genau, also es ist so.
Also früher Hans Hartz.
Genau, also es ist so, dass es mit diesem Joe Cocker Song begonnen hat und dass sie dann, ich kannte mal jemanden über fünf Ecken, der sogar angefragt wurde, daraus mal so eine New Metal Version zu machen.
Von Sail Away.
Genau, und das ist diesen Clip, den gibt es auch immer noch mit dieser New Metal Version. Was ganz interessant ist in dem Fall, dass Bex immer dieses Sail Away hat und daraus unterschiedliche Versionen gemacht hat. Also ja. Es ist eher so eine Signatur. letztlich. Was hauptsächlich benutzt wird bei Musik für Bier sind sogenannte Soundalikes. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt.
Erläuter ihn doch einmal bitte.
Ja, ne, Soundalikes, also was soll man da erläutern? Also das ist einfach Sachen, die klingen wie. So. Also die Werbung umgeht damit quasi
Tantiemen-Urheberrechtsschwierigkeiten,
indem sie Musik schreibt, die so klingen wie. Soundalikes halt.
Ja.
Und dort gibt es, was ganz interessant ist, das sind, und auch man versucht da sehr signifikante Jingles zu finden. Dort gibt es zwei Kategorien. Also ich habe jetzt nur so ein paar Beispiele genannt. Es gibt halt dieses klassische Krombacher Bitburger Jingle. Das ist meistens so eine Gitarrenriff.
Mhm. Ne?
Kennt ihr, ne?
Ja, habt
denkt mal nach. Ohr? Aber ich will jetzt nicht singen. Hast du es im Ohr?
Ich weiß, dass da kommen wir eine
also Perle, es gibt,
der Natur
also
hat, und da drin so eine E-Gitarre.
Genau, also es gibt dieses das ist Bitburger.
Ja.
Man hat mir mal gesagt, dass Musikwissenschaftler immer irgendwann an einer Stelle dann immer anfangen zu singen. Ich fand das immer sehr peinlich, deshalb wollte ich das eigentlich nicht machen. Also immer so der Musikwissenschaftler, der Nerd-Musikwissenschaftler, wenn du mit dem in der Kneipe sitzt oder halt irgendwie mit dem flirtest, dann fängt er immer an und sagt, das geht so rum. Also deshalb singe ich eigentlich
das
nicht.
Gerne. Aber ich bin mir auch für nichts zu schade.
Was soll ich dazu sagen, Sinn? Genau, also es gibt dieses, und Krombacher ist auch ein sehr, sehr bekanntes Jingle, wird gerne eingespielt, auch so vor Fußballspielen.
Ja.
Also da achtet man sehr auf Gitarrenriffs, auf signifikante Gitarrenriffs, die man dann halt mit diesem Bier verbindet. Und dann gibt es halt, was natürlich ein sehr signifikantes Beispiel ist, Berliner Pilsner, die ja diesen Song gemacht haben, Berlin, du bist so wunderbar.
Du bist so wunderbar.
Genau, die das ganze Jahr so. Ja, der singende Musikwissenschaftler.
Du bist so wunderbar.
Ich wollte jetzt eigentlich was Despektierliches sagen über Sin, aber das sind ja hier bei einer Live-Sendung. Sin singt halt so Musikwissenschaftler. Also dieses Berlin, du bist so wunderbar, ist ja sehr angelehnt an. Ja, also man versucht ja da irgendwie so dieses Berlin-Club-Sound-Ding.
Bisschen Dancehall.
Bisschen Dancehall da reinzubringen. Und dann gibt es halt quasi noch neben diesen Gitarrenriffs noch eine dritte Kategorie. Das macht Berliner Pilsner. Das klingt so ein bisschen wie Hans Zimmer. Das macht auch Wernes, Grüner, etc., etc. Die versuchen so, ja, im weitesten Sinne klassisch, dramatisch halt irgendwie an die Sache reinzugehen.
Um dem Ganzen auch so einen leicht, vielleicht edlen, bürgerlicheren Touch zu geben.
Ja, möglicherweise kann man das so interpretieren. Und worauf ich hingewiesen wurde in der Pause, ist in der Tat, Flensburger arbeitet ja direkt mit diegetischer Musik. Also mit dem Plop
der
so.
Flensflasche. Wobei also, bei mir noch nie eine Flensflasche so klang wie in der Werbung. Also entweder mache ich da irgendwas falsch oder die haben das Geräusch woanders her. Klingt es bei dir genauso?
Weißt du, du bist doch so ein krasser Musikwissenschaftler, Sin. Weißt du, wie der Fachausdruck für Plop ist?
Nein.
Onopoetisch. Das ist ein onopoetischer Ausdruck.
Ja, habe ich im Deutsch-Leistungskurs
gelernt. Genau, wie der Gong zum Beispiel. Ist auch ohne, oder? Gong macht Gong und so, Plop
oder,
macht Plop.
Oder ein ja. Verb wie Flüstern.
Ja. Das ist halt der Grund, warum ich schon promoviert bin und du nicht. Den wollte ich schon die ganze Zeit bringen.
Ich hole dich noch auf, Daniel.
Ja, ja.
Ich hole noch auf.
Ist ja okay. Ich bin ja auch ein bisschen älter, erfahrener. Ich bin auch schon graumeliert. Das sieht man jetzt nicht so.
Wir haben extra einen dunklen Ort gesucht.
Genau, genau. Ja, Musik für Bier, Werbung. Möchtest du dazu noch etwas Geistreiches sagen? Also ich habe das jetzt erstmal so ausgebreitet. Aber es ist sehr heterogen. Also man kann es nicht wirklich, auch da bin ich geneigt, keine Conclusion zu machen, weil ich habe da jetzt keine Signifikanz rausgehört. Also es ist sehr unterschiedlich, es ist sehr, sehr heterogen. Also die einen arbeiten so, die anderen arbeiten so. Also ich habe da jetzt nicht die Linie gesehen. So.
Ja. Ich würde auf die Werbebeispiele nochmal zurückkommen, wenn wir so ein bisschen über Funktionen des Zusammenbrings von Musik und Bier sprechen. Warum wird das überhaupt miteinander assoziiert? Und jetzt, bevor wir dann nachher in so ein paar konkrete Songbeispiele reingehen, einmal auf die Kulturgeschichte des Bieres
bitte, hau rein.
Eingehen, was ich schon den ganzen Abend machen möchte. Und zwar habe ich mal versucht, so ein bisschen herauszufinden, seit wann es Bier gibt. Bin da extra auf Exkursion gefahren, habe selber Ausgrabungen in der Türkei betrieben und habe alte Überreste gefunden, die knapp 13.000 Jahre alt sind, im Süden der heutigen Türkei. Und aus denen lässt sich erkennen, dass Bier damals schon dort gebraut wurde. Wir sprechen hier über eine Zeit, die Eiszeit ist gerade vorbei und im sogenannten grünen Halbmond, fruchtbaren Halbmond, das heißt die Region Halbinsel Sinai über den Libanon, Syrien bis in den Iran hinein, dort lässt sich sehr gut Getreide anbauen. Vor 13.000 Jahren wurde Getreide dort tatsächlich schon genutzt, um Bier zu brauen. Das sah primär so aus, dass man Getreide in Wasser gelegt hat und die Sonne hat draufscheinen lassen und dann gewartet hat, was passiert. Wenn man den Prozess ein bisschen beschleunigen wollte, dann hat man das Getreide vorher gekaut und dann diesen Getreidebrei ins Wasser hineingespuckt. Das war lange Zeit auch eine der Hauptmöglichkeiten, Bier zu brauen. Heutzutage gehört Bier zu dem am meisten getrunkenen alkoholischen Getränk.
Da hast du jetzt auch mal
weltweit, ich habe eine Zahl.
5000 Jahre übersprungen jetzt gerade eben.
Ich komme wieder drauf zurück.
Okay.
Keine Angst. Entschuldigung. Im Jahr 150 Milliarden Liter Bier auf der Welt. Im Vergleich zum Wein, das sind nur 27 Milliarden Liter Bier pro Jahr. Vermutlich kommt auch die Tradition des Bierbrauens aus dieser Gegend, heutiger Nahe Osten. In der Antike war das Getränk vor allem so ein bisschen verschrien als Getränk der kolonialisierten Völker. Die Römer und die Griechen selber mochten den Wein dann doch ein bisschen lieber und haben sich teilweise ein bisschen mokiert über die komischen Gerstensaft, Weizensaft, Roggensaftgetränke, die in anderen Ländern getrunken wurden. Sie haben aber trotzdem den Weinhandel, der dort stattfand, auch mit gefördert und somit auch Wein nach Europa gebracht. In Afrika wurde zur gleichen Zeit auch bereits Bier gebraut, meistens auf Hirsebasis. Und auch in Südamerika und in Ostasien war Bierbrauen bekannt. Und meistens wurde dann jeweils das lokale Getreide verwendet. In Südamerika wurde Mais zerkaut und in Wasser gespuckt. Und in China und Kambodscha zum Beispiel ist belegt, dass man bereits vor einigen tausend Jahren Reis kaute, diesen in Wasser spuckte und dann daraus Bier gewann. Das mit dem Getreidekauen funktioniert übrigens tatsächlich. Ich habe vor kurzem mal eine Dokumentation über das Leben im Gefängnis geschaut. Und wenn man dort Bier brauen möchte, dann kann man das zum Beispiel in der eigenen Toilette tun und einfach etwas von dem Brot, vom Frühstück oder vom Abendbrot mit in die Zelle nehmen und dann dort in die Toilette spucken und ein paar Tage da drin lassen. Dann hat man nach einiger Zeit ein alkoholisches Getränk, was ungefähr mit Bier zu vergleichen ist. Ein wichtiger Schritt, um dann zu garantieren, dass der Biernachschub auch nicht nachließ, war in der Geschichte des Menschen die Sesshaftwerdung. Und es gibt einen Historiker/Anthropologen, der sogar behauptet, die Sesshaftwerdung der Menschen ist vor allem darin begründet, dass die Menschen gerne Bier brauen wollten. Er argumentiert, dass nicht der Bedarf an Essen das Entscheidende war. Das liegt unter anderem daran, dass der Ofen, den man braucht, um Brot herzustellen, erst deutlich später erfunden wurde, nämlich vor 8000 Jahren. Also zwischen Erfindung des Bieres und Erfindung des Ofens liegen knapp 5000 Jahre. Gleichzeitig behauptet der Autor mit dem schönen Namen Josef Reichhoff in seinem Buch »Warum die Menschen sesshaft wurden«, dass Essensressourcen prinzipiell zu der Zeit, zu der Bier das erste Mal gebraut wurde, ausreichend vorhanden waren. Also man hätte eigentlich gar kein Getreide anbauen müssen, um irgendwie satt zu werden. Und er schließt daraus, die Menschen wollten einfach betrunken werden. Die Sesshaftwerdung, die garantiert dann, dass genügend Ressourcen zum Brauen von Bier vorhanden sind. Sie garantiert auch, dass die Zeit vorhanden ist, um lang genug an einem Ort zu bleiben und dort Bier zu brauen. Und tatsächlich der Rauschzustand, der Zustand des Betrunkenseins, wurde in der Zeit vermutlich oftmals gerade in gesellschaftlichen Kontexten oder in religiösen Kontexten auch genutzt, damit die Leute quasi ihren Rauschzustand auch als etwas Erhöhendes, etwas Entweltlichtes empfinden können. Im Altbabylonischen Reich um 1500 vor Christus ist Bier auch bekannt Dort ist im Gilgamesch-Epos überliefert, dass Bier bereits professionalisiert verkauft wird. Das heißt, es gibt tatsächlich Berufsgruppen, die sich der Herstellung von Bier widmen. 98 nach Christus schreibt Tacitus, ich habe die Römer bereits erwähnt, über germanisches Bier aus Gersten und Roggen und wundert sich ein bisschen darüber, dass die Germanen dieses Getränk dem Wein vorziehen. Ich überspringe jetzt das Mittelalter, in dem die Herstellung von Bier auch deswegen wichtig war, weil man damit Wasser desinfizieren konnte, und springe ins Jahr 1516. Wofür ist dieses Jahr bekannt? Für alle, die Bier gerne mögen?
Reinheitsgebot.
Da höre ich es, das Reinheitsgebot. 1516 findet zum ersten Mal das bayerische Reinheitsgebot, was heute dann teilweise als deutsches Reinheitsgebot bekannt ist, Erwähnung, ohne dass das jetzt tatsächlich festbindend wäre. Um das Ganze so ein bisschen abzuschließen, habe ich den Nietzsche mitgebracht, den Daniel vorhin ein bisschen schon geteasert hat.
Ja, vermisst habe ich ihn.
Du hast ihn vermisst sogar. Weil nämlich auch Nietzsche sich Gedanken gemacht hat, was denn tatsächlich Alkoholkonsum bedeutet in der Kultur, wie das zusammenhängt mit dem Sozialleben, mit dem religiösen Leben und weshalb Alkohol oftmals so gerne mit Musik in Verbindung gebracht wird.
Jetzt muss er sich wieder bücken, Achtung.
Mein Bier war im Weg. Ich trinke jetzt mittlerweile Bier, nicht mehr Brause. Das ist meine Ausgabe Friedrich Nietzsche gesammelte Werke.
Und der erste dann, Text. Normalerweise sitzt sie immer abends mit diesem Buch alleine zu Hause und liest.
In meinem Schaukelstuhl.
Ja, richtig.
Und lese
bei
Kerzenschein.
Ja?
Mit einer Meerschaumpfeife, wie bei Max und Moritz.
Richtig.
Es ist ein Frühtext von Nietzsche mit dem schönen Titel Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Und dort stellt Nietzsche die These auf, dass die Hellenen und Römer ihr Leben eigentlich nur ertrugen, wenn sie ab und an betrunken waren oder sich irgendwie den schönen Künsten hinwandten, um somit ein bisschen Abstand von ihrem Alltagsleben zu gewinnen. Er verbindet diese beiden Zustände, trister, rationaler Alltag versus schöne ästhetische Kunst, Rauschzustände mit zwei Göttern, nämlich mit Apollon. Den verbindet er mit der Rationalität. Und Dionysos verbindet er mit dem Rauschzustand. Er schreibt, ich lese jetzt Nietzsche vor. Er schreibt über Dionysos und den Rauschzustand. Wie jetzt die Tiere reden und die Erde Milch und Honig gibt, so tönt auch aus ihm etwas Übernatürliches. Als Gott fühlt er sich, der Mensch. Als Gott fühlt er sich, er selbst wandelt jetzt so verzückt und erhoben, wie er die Götter im Traume wandeln sah. Der Mensch ist nicht mehr Künstler, er ist Kunstwerk geworden. Die Kunstgewalt der ganzen Natur zur höchsten Wonnebefriedigung des Ureinen offenbart sich hier unter den Schauern des Rausches. Und er spricht hier explizit, in dieser Textzeile wird es nicht deutlich, aber im gesamten Text spricht er explizit auch über die Musik und Musik, die zum Feiern verwendet wurde. Er spricht eigentlich über die Alltagskompensation durch Alkohol und Musik oder heute würde man vielleicht sagen Kompensation durch Party. 1871 hat Nietzsche das versucht so ein bisschen zusammenzufassen. Sehr, das ist meine Kulturgeschichte
sehr, sehr schön. Des Bieres. Vielen herzlichen Dank. Ich finde, es hat einen extra Applaus verdient jetzt hier. Diese.
Dankeschön. Und damit wollen wir uns jetzt zum Schluss ein bisschen den
zum Schluss Liedern widmen. Ja. Das müssen gucken, dass wir jetzt hier uns nicht verfransen. Aber ich finde es ganz interessant, weil es ein sehr, du hast es bei Nietzsche jetzt sehr, doch sehr, sehr intellektuell, bedeutungsschwanger gesagt.
Wir haben ja schon vom Bildungsauftrag geredet.
Ja, richtig. Wir hatten in der Tat ein bisschen überlegt, reden wir wirklich über Musik und Bier oder reden wir über Musik und Alkohol oder über Musik und Rauschzustände und haben dann festgestellt, dann würden wir hier noch bis morgen früh sitzen, dass wir uns wirklich sehr konkret auf Musik und Bier konzentrieren. Auch gar nicht so in die Tiefe gegangen. Wir haben da auch da könnte man wahrscheinlich 10 Podcasts senden, zu machen, haben uns eigentlich hauptsächlich mit Ausnahmen auf dem deutschsprachigen Raum und auch auf, wie hast du so schön gesagt, Popmusik im weitesten Sinne.
Das habe ich zitiert,
genau,
in dieser Studie
so. Beschränkt, wenn man, wie gesagt, sich zum Beispiel Spotify mal ansieht und Musik und Bier eingibt, dann findet man dort sehr viel Playlisten. Die habe ich jetzt da alle Musikwissenschaftler vor, die mal auszuwerten. Ich kenne Kollegen, die sowas machen, wo es aber nicht in diesen Songs um Bier geht. Also dann heißt es dann irgendwie Playlist ist dann halt irgendwie, weiß ich nicht, von Atze Kai 77 irgendwie Musik auf dem Bier und Balkon und dann hört er sich halt irgendwie Joe Cocker an oder so. Also das ist sehr, kann man auch schwer zusammenfassen, auch sehr divers. Was interessant ist, dass man stößt halt schon zu fast 90%, würde ich jetzt mal sagen, auf Trinklieder. Also was immer sehr, was auch sofort kommt, ist so Ballermann-Hits. So,
ja.
Ich habe gehört, dass ich, mit wem hast du dich beschäftigt im Vorfeld?
Ich habe mich mit unterschiedlichen Sachen beschäftigt. Ich habe aber gestern ziemlich lange mich durch die Playlist vom Bierkönig Mallorca durchgehört. Einfach mal geschaut, was denn so in dieser Playlist drin ist.
Genau, also die Mutter aller Schlager von 1963 ist...
Mit Biertext meinst du jetzt?
Ja, in dem Fall.
Ich weiß es ja.
Ja, aber vielleicht weiß es jemand anders. Paulchen Kuhn. Es gibt kein Bier auf Hawaii.
No.
Kennt ja, ne? Es gibt kein Bier auf Hawaii. Ja, schon klar. Wenn man sich den Text, das habe ich wieder gesungen, obwohl ich ja eigentlich gar nicht der Nerdige von uns beiden bin.
Ich dachte, du bist der mit dem Doktor.
Ja, eben. Also was ganz interessant ist, wenn man sich diesen Text von Es gibt kein Bier auf Hawaii mal ansieht, wie gesagt, wir sind mitten im Wirtschaftswunder 1963, dass wir hier schon sehr interessante, es ist ja schon fast ein Narrativ, also ich würde euch den jetzt ungern komplett vorlesen, obwohl er ist jetzt auch nicht so lang.
Die erste Strophe oder so, oder den Refrain?
Genau, es ist wahnsinnig klein und es ist wahnsinnig dunkel hier. Jemand mal ein Feuerzeug? Heutzutage nimmt man Smartphones, habe ich gehört.
Eine Feuerzeug-App vielleicht.
Ja, eine Feuerzeug-App. Gibt es eine Feuerzeug-App?
Es gibt Feuerzeug-Apps für so Konzerte und so.
Da sagen alle natürlich, weißt du, hier so voll old-fashioned. Ich habe vorhin von Wayne's World 2 geredet, alle so, Wayne's World. Damals in den 90ern.
Damals in den 90ern.
Und ich so hier App und so, nix.
Soll ich es vorlesen?
Du hast eine Brille auf.
Ich habe eine Brille auf, ja.
Meine Braut, ich will es aber auch betonen, okay, im Syntax. Meine Braut, die heißt Marianne. Wir sind seit 12 Jahren verlobt. Sie hätte mich so gern zum Manne. Sie hat schon mit Klage gedroht. Die Hochzeit wäre längst schon gewesen, wenn die Hochzeitsreise nicht wäre. Denn sie will nach Hawaii. Ja, sie will nach Hawaii. Und das fällt mir so unsagbar schwer. Und dann geht es halt um, es gibt kein Bier auf Hawaii. So. Und genau, die zweite Strophe geht dann halt, ja, wenn sie mit nach Pilsen führet, ja, dann wäre ich längst, dann, oh Gott, ist das klein. Tja, dann wären wir längst schon ein Paar. Doch all meine Bitten und Schwüre verschmähte sie Jahr um Jahr. Sie singt statt Gute Nacht neue Lieder von den Palmen am blauen Meer, denn sie will nach Hawaii, ja, sie will nach Hawaii. Und das fällt mir so unsagbar schwer. Also, was wir hier haben, ist erstmal eine sehr interessante Gender-Diskussion in dem Kontext, die ich jetzt hier nicht aufmachen will. Aber vor allen Dingen halt dieses Wirtschaftswunder. Also wir sehen hier, also Bier, ja, es gibt auf Hawaii Bier natürlich. Und ich gehe davon aus, dass es 1963 auch schon Bier auf Hawaii gab. Hat man aber hier sowas Urdeutsches, das Bier, wo halt der Mann halt einfach nicht hin will. Weil wenn es nicht dieses urdeutsche Bier gibt, dann fährt er halt nicht nach Hawaii. So, also,
hat eine ganz schön kleine Welt eigentlich so, ne?
Ja, aber es geht ja auch darum, dass man sagen muss, dass 1963 halt zum ersten Mal möglicherweise, also dass es überhaupt eine Möglichkeit gab, war für den Deutschen nach Hawaii zu fahren, weil ja einfach...
Zu fliegen.
Zu fliegen, genau. Ja, Entschuldigung. Fahren wäre jetzt ein bisschen komplex.
Dauert lange.
Das, also da wird ja sozusagen auch, da ist auch ein Exotismus mit drin. Also ich finde das jetzt im Kontext, ohne das jetzt zu schnell abhaken zu wollen, ist das halt schon intellektueller als der Bierkapitän von Markus Becker, den ihr, weiß ich nicht, ob...
Ich kenne den Bierkapitän nicht.
Wer war schon mal auf Mallorca?
Sing doch mal.
Nein, also ich konnte das, also das ist halt schon ein klassischer Schlager letztlich, der damit anfängt, dass Markus Becker sich vorstellt. Ich kenne mich im Schlager nicht so aus. Offenbar ist das so üblich, dass dann halt dieser Bass kommt und dann sagt einer, hier ist Markus Becker, ich singe euch jetzt das Lied. Und dann fängt er halt in der Tat an, dass er so einen Shout macht und sagt, ich will eure Bierbäuche sehen. Und was aber ganz interessant ist, ist, also es ist der Bierkapitän, der auf der MS Bier, also auch das ist ein Narrativ, der quasi auf der MS Bier die Leute einlädt und er sagt, ich paraphrasiere das jetzt nur, Bier ist international, kommt alle her. Also da hat man dann schon von 1900, das ist glaube ich von 2016, ich müsste jetzt nochmal nachschlagen, hat man dann schon zwischen 63, wo es noch kein Bier auf Hawaii gibt, hat der Bierkapitän auf der MS Bier schon internationales Bier.
Also, auf jeden Fall, ja.
Ne?
Ja.
Ja, gut. Du kannst gerne mich unterbrechen, wenn du möchtest.
Nee, ich finde das sehr spannend.
Was ich ganz interessant fand, was du mir im Auto vorhin erzählt hast, also ihr müsst wissen, wir treffen uns, sprechen 5 Minuten und machen das Mikro an. Also es ist nicht so, dass wir jetzt tagelang uns vorbereiten, weil wir müssen ja
auch... Doch, aber nicht zusammen.
Nicht zusammen, es ist ja ein Musikgespräch. Ich muss ja auch sagen, ah, krass.
Oh, Daniel, Scene. Das wusste ich gar nicht.
Genau, was du erzählt hast, das ist ja offenbar ein Narrativ auch im Bereich Punkmusik gibt. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ich habe versucht, mal so ein bisschen Lieder, die sich mit Bier beschäftigen, zu sammeln und zu schauen, was denn so Themen sind, die dort abgehandelt sind. Und also meine Liste, die ich hier habe, lese ich jetzt nicht vor. Ich habe mir englische und deutsche Lieder vorher angeschaut. Ich komme auf so ein paar unterschiedliche Gründe. Ich habe mich gefragt, warum möchte man denn überhaupt ein Lied über Bier singen? Und habe 3 Kategorien, die ich aufmachen möchte. Zum einen die Feierlieder, das heißt Bier und Musik, das hatten wir bereits bei Nietzsche, wird zusammen im Kontext von Feiern, Fröhlichkeit, guter Laune gesehen. Dann, und dabei wird dann auch der Feieraspekt besonders hervorgehoben.
Ganz kurz Einwurf, das ist auch genreübergreifend, ne? Man hat jetzt irgendwie, was weiß ich, Fettes Brot, Meh Bier, was jetzt irgendwie ein reines Feierlied war, früher Hip-Hop.
Die Hälfte der bayerischen Volkslieder, genau, die vorhin rumgegeben wurden,
richtig,
fallen wahrscheinlich in diese Kategorie. Dann haben wir, und zwar ein bisschen distanziert von der reinen Feierstimmung, gesellschaftliche Lieder. Das heißt, Bier wird hier nicht so sehr in einem Feierkontext gesehen, sondern Bier und Musik soll die Leute miteinander verbinden. Ne, berühmtes Beispiel von dem Black Fös, trink doch eine mit. Da geht's einfach darum, komm her, trink ein Bier mit uns zusammen und wir werden Freunde.
Kneipenterroristen von Bösen Onkels fällt mir dazu ein.
Ja. Und aber was wir dann noch ganz viel haben, da fällt vielleicht so ein bisschen der Bierkapitän drunter.
Ja.
Das sind die ironischen Lieder.
Findest du das? Ich glaube, der Bierkapitän meint das so stockernst, aber
das heißt Lieder, und das findet sich auch schon in Volksmusik aus dem 19. Jahrhundert, Lieder, die Bierkonsum, Umgang mit Bier so sehr übertreiben und überspitzen, dass es eigentlich gar nicht mehr ernst genommen werden kann. Beispielsweise der Bierkapitän mit der Aufforderung, zeigt mir eure Bierbäuche. Das ist genreübergreifend. Ich habe mir trotzdem mal so ein bisschen angeschaut, wie wird das in einzelnen Genres praktiziert. Besonders aufgefallen ist mir Punkmusik, wo Punk auch als Lebenshaltung verstanden wird und der Konsum von Bier hierbei auch als Lifestyle eigentlich gefeiert wird. Bier und Betrunkensein bedeutet in den Zusammenhängen eine Wendung gegen das Establishment, es ist fast eine politische Haltung. Um so ein paar Beispiele auch mal zu nennen, habe ich zum Beispiel von der amerikanischen Band Fiddler den Song Cheap Beer. Im Refrain lauten die Texte I drink cheap beer, so what? Fuck you.
Ich würde, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, von den Kassierern entgegenhalten.
Ja.
Aber zitiere ich jetzt nicht, erzähl weiter.
Und das ist tatsächlich ein Narrativ, was sich in vielen Punk-Songs, die Bier behandeln, auch wiederfinden lässt. Also es geht immer darum, ich trinke Bier und es muss auch immer billiges Bier sein. Und ich bin betrunken und meine Betrunkenheit ist eigentlich fast schon eine politische Aktion. Ich wende mich damit gegen Spießigkeit, gegen Political Correctness und Werte, gegen die ich aufbegehre als Punk. Ähnliches bei Black Flag Sixpack.
Ja.
Das Lied handelt davon, dass er betrunken, also das lyrische Ich, betrunken ist, seine Freundin nicht mehr mag und einfach ein Sixpack nach dem anderen trinkt und damit sein Leben abfeiert.
Aber, würde Jogi Löw sagen?
Aber?
Aber gibt es genau das umgekehrte Narrativ auch, ne? Also deshalb wolltest du ja sicherlich, dich anmoderieren.
Du treibst ein bisschen das Tempo.
Ich treibe ein bisschen das Tempo, damit wir uns nicht verhaspeln, so. Die Leute wollen nach Hause, ich will nach Hause, du willst nach Hause. Nee, wollt doch alle hier bleiben, oder?
Ja. Auf ein Bier auf jeden Fall.
Ja, ja, das machen wir schon noch. Nein, ja, habe ich dich jetzt unterbrochen? Ich wollte das Tempo ein bisschen, ich wollte ein bisschen in den Wind gehen, würde der Radsportler sagen.
Ich
würde
jetzt quasi noch in so ein Gegennarrativ, was ich dann
das
eher
meine ich
in Pumpmusik oftmals dann in ruhigerer Musik wiederfindet. Das ist Bier als ein Zeichen dafür, dass die Person, die Bier trinkt, einsam und alleine ist. Und zwar geht es dabei um ein gewisses Narrativ, was sich in relativ vielen Popliedern, die Bier behandeln, in Balladen wiederfinden. Ich denke da zum Beispiel an Tom Waits' Warm Beer and a Cold Woman von
wenn man
Cold
das, Women. Wenn du das als Popmusik bezeichnest, ja.
Im weiteren Sinne Popmusik. Ja. Da haben wir ein Narrativ, wo es darum geht, jemand ist verlassen, jemand ist einsam, trinkt alleine sein Bier. Und es ist erstaunlicherweise Bier. Es ist nicht Wein oder sowas. Es ist nicht, ich trinke also, meinen Wein alleine oder ich trinke meinen manchmal noch Schnaps.
Haben wir jetzt so? Auch, also ich habe mich auf Musik und Bier vorbereitet. Zugegebenermaßen habe ich wenig mich um Musik und Wein vorbereitet. Aber es ist in der Tat so, dass Bier da schon eher ist. Übrigens auch, also Real Big Fish, und ich weiß nicht, inwiefern man das unter Punkmusik zählen mag. Wie gesagt, Begriffe ist immer so, als Musikwissenschaftler kriegt er ja mit, wir tun uns damit schwer. Da gibt es ja auch diesen berühmten Song Bier, wo es auch darum geht, dass er dann, wenn er von seiner Freundin verlassen ist, alleine ein Bier trinkt. Also dieses ist schon ein sehr starkes Narrativ. Ich sitze allein und trinke mein Bier.
Ja, gleiche Geschichte. Hank Williams Senior hat ein schönes Lied, There's a Tear in My Beer. Der Text dazu, There's a Tear in My Beer, 'cause I'm crying for you, dear. You are on my lonely mind. Into these last nine, das kann ich nicht zeigen, weil ich in der neun Biere, I have shed a million tears. You are on my lonely mind. I'm gonna keep on drinking until I'm petrified and then maybe these tears will leave my eyes.
Wunderbar. Wunderbar.
Ja, das waren so Funktionen von der Behandlung von Bier in Liedern, die ich so ein bisschen herausgearbeitet habe, wobei sich das dann oftmals natürlich primär auf einer textlichen Ebene widerspiegelt. Da jetzt mal in eine musikalische Tiefe zu gehen, wäre vielleicht mal interessant. Das dauert dann aber immer sehr lange und braucht viel
Zeit.
Genau,
das haben wir jetzt nicht gemacht. Also ich meine, so eine musikalische Analyse in dem Punkt, also eine Textanalyse ist, also jetzt auf dem ersten Blick, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aufs erste Ohr habe ich jetzt da schwer wirklich irgendetwas heraushören können, ob es da irgendwelche Wendungen oder besondere Trugschlüsse gibt oder besondere Harmonien oder besondere Rhythmiken. Also das ist eigentlich sehr, kann man so nicht sagen. Ich glaube, es gibt jetzt nicht das Bierleitmotiv. So, wobei man natürlich dann schon sagen kann, ohne jetzt, ne, jetzt kommt, ihr merkt, jetzt kommt der Schwafel-Epilog langsam, dass man natürlich schon von einer Art, also jetzt dieses Warsteiner-Jingle ist arbeitet natürlich schon auch mit einer gewissen Leitmotivik. Also, dass, wenn man dieses Jingle hört, ja schon auch an Bier denken soll. Ja.
Oder Sail Away. Also
ist
für mich immer Becks, wie
ja, wobei dann
bescheuert eigentlich.
Naja, da geht es ja um das Schiff und so, weißt du, mit dem.
Ja, und Grün. Becks kommt aus Bremen.
Genau, das ist ja eine Art Leitmotivik, aber es gibt jetzt nicht das Bier. Ja, das Biermotiv. So, also habe ich zumindest nicht gefunden. Also ich meine, das ist mal
komponieren.
Das Biermotiv.
Ja.
Ja, du.
Wir haben auch Komponisten im Raum.
Ansonsten, also ich sehe gerade jetzt, hier steht noch, also man könnte noch über die Biermöselblasen sprechen. Das ist eine bayerische Blaskapelle, die auch Texte haben, die ich euch leider nicht übersetzen kann, weil sie sind auf bayerisch. Die aber sehr viel mit Gerd Polt auch zusammen auftreten. Weiß nicht, Biermöselblasen ist sehr, das ist fetzig.
Wenn man eine Band fetzig nennt, dann ist es doch eigentlich schon nicht mehr fetzig, oder?
Das ist
so, wie wenn man eine Rockband hat
und sagt, die
rockt.
Ich hab auch keine, fetzig ist so, ich hab ja auch keine Feuerzeug-App. Das ist fetzig, weißt du?
Ja, ich weiß schon.
Ja. Scene.
Ja, ich,
bei mir steht nichts mehr auf dem Zettel.
Bei mir steht auch nichts mehr auf dem Zettel. Ich hätte am Ende noch eine kleine Performance, ob wir die dann nachher im Podcast drin lassen oder nicht. Das können wir ja noch entscheiden. Kommt drauf an, wie gut die dann wird. Ich habe mal ein Volkslied über Bier mitgebracht. Das schöne Lied Bierherr.
Steht hier, von wem das ist?
Das ist ein traditionelles Volkslied aus dem 19. Jahrhundert.
Okay.
Bekannt geworden oder überliefert durch sogenannte Kommasbücher. Ein Kommasbuch ist ein Liederbuch der damaligen Studentenverbindungen. Und das Schöne an diesen Kommas-Büchern, mal davon abgesehen, dass es rein Trinklieder waren oder oftmals Trinklieder waren, die dort drin versammelt waren, ist, dass diese oftmals sogenannte Biermängel besaßen. Das heißt, die Bücher hatten an ihren Enden kleine Metallerhebungen, sodass man die Bücher auf den Tisch legen konnte. Und wenn ein Glas Bier umkippte, dann wurde das Buch nicht nass, weil das Bier auf diesen kleinen Füßen, den sogenannten Biermängeln, stand. Und dadurch waren diese Bücher natürlich optimal für den Alltag in den Studentenverbindungen geeignet.
Ja, bitte, oder? Wollen wir das noch hören von Sin? Ja, ne? Also es ist jetzt ein sehr kurzer, simpler Text.
Wer kennt von euch denn das Lied?
Da kommt, da,
es gibt bestimmt von JBO auch eine Version davon, ja.
Und JBO haben wir jetzt gar nicht gesprochen, siehst du, aber die Kassierer sind ja vorgekommen, also insofern.
So, warte mal. Tja. Bier her, oder ich fall um. Bier her, oder ich fall um. Soll das Bier im Keller liegen und ich hier die Ohnmacht kriegen? Bier her, oder ich fall um. Bier her, oder ich fall um. Bier her, oder ich fall um. Wenn ich nicht gleich Bier bekomm, schmeiß ich die ganze Kneipe um. Bier her, oder ich fall um. Vielen Dank. Das war das Musikgespräch live aus dem Basalt. Schön, dass ihr da wart. An alle, die den Podcast hören, schön, dass ihr uns zugehört habt. Und für die, die jetzt hier noch sitzen, die Folge kommt am 15. September dann raus.
Sollen wir auch schon verraten, was wir am 15. Oktober machen?
Können wir ja machen, weil das passt fast dazu.
Ja. Genau, wir machen eine Folge, also jetzt kommt diese Folge und die Folge am 15. Oktober ist auch schon im Kasten. Da geht es über Deutschrap, über deutschen Hip-Hop. Es wird eine sehr lange Folge und wir versuchen da ein paar Facetten rauszufiltern und vielleicht nicht die Geschichte des Deutschrap von A bis Z zu erzählen, sondern in gewohnter Art und Weise da ein bisschen quer zu schießen.
Das wird Schacke freuen wahrscheinlich.
Genau, Jingle bitte.